Ja, genau, das darf mich nur interessieren. Was war denn der stärkste Vipassana-Erfahrung?
Kann ich so nicht sagen. Also ich habe am Ende meines 2 Wochen Retreats in Südost-Thailand war ich voll ekstatisch und es blieb Tage oder Wochen lang. Kann man sagen, war stärkste Vipassana-Erfahrung. Aber ich habe es immer wieder gehabt. Einsicht und das würde ich.
Das Einsicht.
Einsicht. Vipassana bedeutet Einsicht, ja. Und dieses Heureka, dieses Aha-Erlebnis, eine Einsicht, etwas verstanden zu haben, also macht mich ekstatisch, ja. Also heutzutage passiert mir das auch noch manchmal. Ich stehe und dann bin ich high, wirklich. Den Unterschied zwischen Fakt und Fiktion zu verstehen, zum Beispiel, macht mich immer wieder high, ja.
Heißt es, dass du dann nicht mehr denkst oder denkst du und hast einfach dann diese Glückseligkeitsgefühle?
Ja, also das Denken rauscht ja sowieso durch. Ich bin ja kein Verurteiler des Denkens. Ja, ich finde es toll, dass Menschen die Fähigkeit haben zu denken. Da gibt es ja auch Qualitätsunterschiede unter dem Denken. Ja, und die Verurteilung des Denkens finde ich genauso schlimm wie die Verurteilung von Gefühlen oder von Körperempfindungen. Das Beste ist, sie wahrzunehmen, ja, und sagen: Aha, so ist es. Jetzt bin ich traurig. Jetzt empfinde ich Schmerz. Jetzt fühle ich mich verliebt oder jetzt habe ich die Euphorie eines Verständnisses, das ist ein Rauschgefühl. Ich finde es berauschend, ja, etwas zu verstehen, was vorher ein Konflikt war in sich und man hat es nicht lösen können und plötzlich, ah, so ist es. Ja, also das Denken, ob es jetzt aufhört oder nicht, natürlich. Es wird immer so bewertet, jetzt hat das Denken bei mir endlich mal aufgehört und jetzt bin ich ganz toll und heilig geworden. Also was für eine blöde Einstellung. Also die Gedanken kommen und sie gehen und alle gehen und ich muss sie ja nicht festhalten. Und das Ruhigwerden ist sehr, sehr angenehm, wenn die Gedanken langsamer werden. Und dann, wenn ich denke, dass ich nicht mehr denke, ist es ja auch wieder ein Gedanke. Also das ist, man. Manchmal ist es einfach still, fertig. Und noch, weil wir jetzt hier im Kundalini-Kongress sind, ich denke, es ist hilfreich, wenn Menschen, die jetzt in der stark globalisierten Welt von anderen Kulturen, Kundalini kommt aus der indischen Kultur, der Begriff, die ganze Philosophie dazu, auch des Aufwachens und Aufsteigens und Reinigens und so, einfach sich klar machen, das ist ein Kulturimport, ja.
Ein
Wir
Kultur Import.
können indischen Tee importieren, aber wir können auch indische Ideen importieren. Und dann müssen wir gucken, wie können wir als deutsch beheimatete, deutsch charakterisierte, konditionierte Menschen mit dieser Importware umgehen? Können wir das wirklich integrieren? Ja, mit unserem europäischen, deutschen, westlichen Menschenbild. Und hilft mir der Begriff der Beheimatung. Als ich nach Indien kam, habe ich eine gewisse Art Heimatgefühl gehabt. In Thailand übrigens noch stärker, im damaligen Afghanistan auch sehr stark. Und ich fühle mich in den Mittelmeerländern beheimatet. Und in Deutschland nur bedingt. Ich habe also ein ambivalentes Verhältnis zu Deutschland, das mit der deutschen Geschichte zusammenhängt. Aber im deutschen Wald, an dem See, an dem Fluss, an dem Bach mit sauberem Wasser fühle ich mich sehr beheimatet. Und wenn ich eine Weile in Afghanistan oder Indien oder Thailand bin, dann kriege ich Sehnsüchte nach dem deutschen Wald. Also ich habe da auch Heimatgefühle. Und so gibt es kulturelle Heimatgefühle auch. Und Deutschen finden sich dann, naja, das ist ihnen nicht spirituell genug oder das ist dann zu linkshemisphärisch oder zu, wie sie sagen, dann Kopf. Belastet oder einseitig, da wird halt nur die intellektuelle Intelligenz bewertet, aber die soziale und spirituelle Intelligenz nicht. Und dann wollen sie in indianisches, schamanisches oder ein indisches oder hawaiianisches oder chinesisches Welt- und Menschverständnissystem rein und dann fühlen sich halt mit der Kundalini-Philosophie gut. Und diese Beheimatung, die kann entstehen und die kann gestaltet werden, aber die braucht eine integrative Leistung. Du musst es ja in zusammenbringen damit, dass deine Eltern vermutlich keine vedischen Philosophen waren, die dir das erklären konnten als Kind, sondern da musst du schon irgendwas zusammenkriegen. Und damit es nicht ein Stückwerk wird, musst du da etwas leisten. Und wenn du dich wohlfühlst und deine tatsächlich gemachten Lebenserfahrungen mit dem, was die Chakra-Philosophie und Kundalini-Philosophie sagt, erklärbar machst, sodass du dann Aha-Erlebnisse hast, ah, ich verstehe jetzt, wieso ich manches nicht verstehe, wieso plötzlich ich Erleuchtungserlebnisse habe, das muss mit dem Chakra da oben zu tun haben und. Und dann fühlt man sich da wohl und beheimatet, dann besteht auch wieder die Gefahr, dass man fremdelt mit anderen Leuten, die mit Erleuchtung und Chakra nichts anfangen können und immer nur sagen, hä? Ja, dann entsteht ja auch wieder ein Fremdeln und dann ja, es ist wichtig, dass wir uns auch verstehen können und kommunizieren können mit anderen Menschen, die andere Begriffssysteme haben und andere kulturelle Beheimatungen, auch spirituelle Beheimatungen. Mhm. Und ich strebe immer nach der großen Freiheit, das, was Bodhidharma offene Weite nichts von heilig genannt hat, oder wo Tilopa im tibetischen Tantra dann von Mahamudra spricht, der sagt, es gibt große Lehre und kleine Lehren. Und die Religionen sind kleine Lehren, die unterscheiden zwischen gut und böse und hell und dunkel und der richtige Weg und der falsche. Mhm. Und Tantra nennt da eine große Lehre und alle Advaita, non-dualen Lehren sind auch große Lehren. Der Zen ist es eben auch. Und die Upanishaden sind es ja auch, wo ja auch von der Kundalini geredet wird. Und die ist dann wirklich integrativ. Und dann so wie der Dalai Lama meinetwegen oder auch der Bischof Desmond Tutu oder also die sind ja beheimatet in einer bestimmten Religion, aber sind transreligiös auch. Das heißt, der Körper hat eine große Lehre und da kann dann einer daherkommen und von einem Kundalini-Erwachen reden und der andere sagt, ich habe jetzt hier das Koan gelöst und der Dritte sagt, ich weiß jetzt, dass mein Ego überhaupt nicht schlimm ist, sondern dass ich ja, dass ich souverän sein kann und trotzdem hingebungsvoll, ja. Und dann kommt wieder einer und sagt, ja, das Tao der Liebe, ja. Also, alle solche Menschen sind unterwegs und sie haben verschiedene Ausdrucksweisen, aber meinen unter Umständen dasselbe, ja. Diese transkulturelle Kommunikation, diese kulturübergreifende Kommunikation, die macht uns dann friedensfähig und liebevoll auch gegenüber Menschen und Ausdrucksweisen, mit denen wir zunächst fremdeln.
Also ich finde, dass Deutschland sehr spirituell ist. Also wenn ich im Elsass bin oder so, diese Grenze zu Frankreich da drüben, das ist ein irrsinniger Kraftort. Oder Untersberg, diese ganze Gegend. Berchtesgadener Land, das ist...
Jetzt hast du aber schon drei Länder genannt.
Berchtesgadener Land ist doch Deutschland.
Untersberg ist, glaube ich, Österreich und Elsass ist Frankreich.
Na, Elsass ist Freiburg, oder?
Nein.
Nicht?
Okay. Freiburg ist Oberschwaben, Oberbadisch und nicht Schwaben um Himmels Willen. Also Bad. Elsass ist schon...
Okay, rundherum um Deutschland ist es auf jeden Fall spirituell.
Rundherum um Deutschland sind wir hochspirituelle.
Ja. Das war jetzt ein Fettnäpfchen.
Naja, ich habe ja lange Zeit als Asien-Fan habe ich auch mal gedacht, um Gottes Willen, Europa ist so ein unspiritueller Kontinent und hat jahrhundertelang den Rest der Welt unterjocht mit seiner linkshemisphärischen kolonialistischen Attitüde und die Fremden und die Wilden und die wurden wie im Zoo vorgeführt und die anderen Religionen waren alle nicht so weit entwickelt wie das Christentum und da obendrauf noch die Aufklärer und die anderen sind ja alle noch nicht aufgeklärt. Also europäische Arroganz und Asien ist so der Kontinent der Spiritualität. Inzwischen sehe ich das nicht mehr so. Aber ja, Europa hat jetzt dem, was Religionswissenschaftler Mystik, also den Kern der Religiosität, da ist schon Europa schwach auf der Brust. Aber Europa hat, behaupte ich, die höchste Entwicklung des Humors unter allen Kontinenten. Ehrlich? Alle Kulturen haben Witzbolde und kennen Satire und Ironie und Lachen und was ja der Transzendenzweg an sich ist, der allerhöchste, der allerbefreiendste, ja. Und Europa hat eine ganz enorme Humorkultur. Und in Europa wieder auch bestimmte Gruppen, wie zum Beispiel die Juden und die angelsächsische Kultur, haben eine starke Humorkultur, aber nicht nur die. Europa hat hochentwickelten Humor und in gewisser Hinsicht ist das ein Transzendenzweg, weil Humor überschreitet immer die aktuelle Identität. Ja? Humor ist nicht rechthaberisch, ist nicht fundamentalistisch. Also Humor und Fundamentalismus passen nicht zusammen. Humor und Rechthaberei passen nicht zusammen. Du nimmst dich selber auf die Schippe und es ist natürlich ein Weg nach oben. Du erhebst dich auf eine höhere Ebene durch die Schippe. Und wenn du dich selber auf eine Schippe nimmst, dann bist du ganz hoch und weit und kannst auf die Erde runterblicken und so. Also sich über sich selbst mokieren ist ein sehr, sehr guter Befreiungsweg. Ja, und Europa ist weit entwickelt in der Hinsicht. Thank you.